Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Krankenbruder. Das Buch Der Krankenbruder ist mittlerweile erschienen und zahlreiche Leute haben sich schon das Ding besorgt. Und da ist auch ein Thema, worüber ich gerne reden möchte. Und zwar ist es das Thema Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, die wirklich teilweise zum Tod führen kann. Na, und ich möchte gerne darüber reden, weil gestern stand jetzt aktuell, war der 21. Februar gewesen. Da hatten wir im Clubhaus eine große Diskussion, wo wirklich zahlreiche namenswerte Menschen einfach dabei waren von den verschiedensten Gruppen. Und die Diskussion wurde geleitet von mir und dem Rapper Nimo. Und unter den Gästen waren Menschen wie von Manuelsen über Ali Boumaye zu Thaddäus Koroma und einige Bundestagsabgeordnete waren mit dabei. Es war am Ende kam sogar auch noch UFO 361 dazu. Es war der Buchautor Kev Vidala. Es waren einfach zahlreiche Menschen, auch die Hip-Hop-Medien alle samt Rap-Tisch, wie das heißt, und Rapcheck und alles. Am Ende waren es, glaube ich, 1700 Leute, die im Clubhaus teilgenommen haben an diesen Diskussionsrunde. Und zwar ging es darum, dass es hieß, was tun oder tu was gegen Rassismus. Ja, das ist ein Thema, was halt Nimo erwähnt hatte und wo er auch teilweise gute Vorschläge gemacht hatte, dass man halt im Prinzip eine Partei beitreten sollte, nicht beitreten sollte, sondern eher eine Partei gründen sollte, um die Interessen und Meinungen von bestimmten Menschen, Minderheiten irgendwie vertreten sollte. Und in diesem Rahmen habe ich mich auch eingeschaltet, nachdem ich auch eingeladen worden bin, auch als Moderator. Und wir haben jeden zu Wort kommen lassen. Es war wirklich erstaunlicherweise bei 1700 Menschen, also wirklich der verschiedensten Herkunft und Background, waren wirklich so viele Menschen zusammen und die sind wirklich respektvoll und in einer Art und Weise, wo man es von der Menschenmenge nicht erwarten sollte, meiner Meinung nach. Nicht wegen den Menschen, den Einzelnen mit ihren Herkunft, sondern einfach die Menge der Menschen, die auf der Bühne standen, die da halt geredet haben und dass man wirklich jeden aussprechen lassen hat und dass man wirklich jeden zugehört hat und jeder konnte seine Erfahrungsberichte und seine Tipps und Tricks, wie man halt mit Rassismus, Diskriminierung, wie man das halt beenden kann in Deutschland. Und da waren natürlich auch Menschen, die haben, ich will nicht sagen, falsche Einsicht zu diesem Thema. Ich will einfach sagen, eine differenzierte, eine andere. Ja, da war zum Beispiel eine Dame mit, die halt das System oder den Vorschlag gemacht hatte, wie man halt Rassismus beenden könnte, indem man halt dieses kosmische Beispiel hat sie halt reingebracht, ne? Wie man in das Universum hineinschreit, so kommt es halt auch wieder zurück. Also strahle ich Positivität aus, so kriege ich auch Positivität wieder zurück, verstärke ich meine Negativität, so wird das Ganze auch wieder negativ zurückkommen. Und mit dem Vorschlag, dass wir irgendwie anfangen sollten, an uns selber was zu verändern, wir sollten die Vergangenheit irgendwie hier da nicht an uns zulassen kommen und alles. Da gab es halt einen anderen jungen Mann, der auch der gleiche Meinung im Prinzip war, von wegen, versuche doch irgendwie den Leuten aus dem Weg zu gehen, die dir Ärger machen und, und. Und ich musste dazwischen grätschen einfach als Moderator, weil es für mich ein Punkt erreicht war, wo ich gesagt habe, es reicht doch jetzt mittlerweile. Wir haben es doch verstanden. Ja, meine Mutter, als sie damals nach Deutschland gekommen ist, sie war diejenige, die die Straßenseite gewechselt hat. Sie war diejenige, die sich gebeugt hat, um es den Herren angenehm zu machen. Ja, sie wollte nicht auffallen. Sie wollte nicht die Menschen hier beleidigen oder irgendwie aufregen oder sonstiges. Das habe ich teilweise auch noch so gemacht. Aber ich möchte nicht, dass meine Kinder mittlerweile oder in Zukunft genauso leben müssen. Ich möchte gerne, dass meine Kinder parallel mit den Herren gehen, miteinander, nebeneinander, hintereinander, wie auch immer, aber dass man nicht die Straßenseite wechseln sollte, weil das versetzt uns doch immer wieder in diesen Opferrolle, in diese Frage, sind wir überhaupt hier richtig, wenn wir es bestimmten Menschen versuchen sollten, es angenehm zu machen, die Straßenseite zu wechseln oder. Das war das erste Thema, wo ich einfach gesagt habe, es reicht mir. Und das zweite war einfach mit der Dame, mit ihren kosmischen Erziehungsmethoden. Ich finde das gut. Also meine Tochter geht auf eine Montessori-Schule, wo auch teilweise diese Lehre im Prinzip auch beigebracht wird. Ich bin noch voll und ganz dafür. Aber wenn man das bezüglich, beispielsweise, wir hatten noch das Thema Hanau oder Juden, die damals in NS-Zeit halt ermordet worden sind, dass man von den Hinterbliebenen verlangt, dass sie den Täter umarmen, dass sie die Geschichte vergessen. Ich meine, man kann bestimmte Geschichten vergessen, man kann bestimmte Geschichte, ich sage nicht verzeihen oder doch, vielleicht sagen wir mal verzeihen, aber nicht, wenn es noch so aktuell ist, beispielsweise wie Hanau. Ja, ich habe auch das Beispiel gebracht, beispielsweise, dass der Vater der ermordete Mercedes, dass er in einem Interview, wo ich gelesen habe, dass sein Großvater im Prinzip in ein Konzentrationslager vergast worden ist. Seine Tochter wird von einem Rechtsradikalen erschossen. Wie soll dieser Mensch, bitteschön, woher soll er die Kraft nehmen, den Täter zu vergeben und zu sagen, ja, vielleicht fange ich bei mir an, ich wechsle die Straßenseite, ich gehe den Täter aus dem Weg oder. Weil was man nicht vergessen darf ist, wir sind mittlerweile, ich vielleicht nicht, aber viele, die in Deutschland leben, vielleicht schon vierte Generation teilweise in Deutschland, das sind Deutsche. Wieso sollten diese Deutschen im Prinzip Platz machen für andere Deutschen? Sollte unsere Stimme halt nicht irgendwie zählen? Und da hat die Dame halt wieder dazwischen gegrätscht und sagte halt von wegen, ja, aber man muss doch hinterfragen, wieso, weshalb, warum Menschen bestimmte Motive haben und hier und da. Also für mich klang das so, als ob die Dame den Täter in die Opferrolle stecken wollte, dass man hinterfragen sollte. Ich meine, ich habe jahrelang auf der Intensivstation gearbeitet, Kardiologie und Herzchirurgie. Mittlerweile bin ich seit 6 Jahren in die Psychiatrie gewechselt. Ja, ich habe jahrelang in der forensischen Psychiatrie gearbeitet. Ich bin jetzt mittlerweile bei den Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das wäre auch Thema für meinen nächsten Podcast. Aber was ich damit sagen will, ist, dieses Thema Opfer, Täter und. Ich kann das einerseits verstehen, was sie halt sagen will, dass man bestimmte Sachen halt hinterfragen sollte. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich in der Psychiatrie irgendwie mit dem Vergewaltiger, mit dem Mörder oder Sonstiges halt irgendwie zusammen sein könnte. Aber wenn man teilweise überlegt, dass es wirklich Menschen darunter gibt, die wirklich krank sind, wo sie wirklich nichts dafür können, wo sie wirklich beispielsweise durch Alkohol oder Cannabis oder irgendwelchen Drogen eine Psychose bekommen und darunter eine Straftat irgendwie begehen. Ich meine, ich hatte einen Patient gehabt, der hat gekifft, gekokst und sonstiges, dass er eine Psychose bekam und eine Frau geschubst hatte, die schwanger war. Die Frau ist blöderweise mit dem Kopf auf dem Asphalt geknallt und ist verstorben. Das bedeutet, die schwangere Frau und das ungeborene Kind sind beide verstorben. Und bei diesen Menschen, der unter dieser Psychose leidet, was medizinisch bewiesen worden ist, da bin ich bereit zu hinterfragen oder zu sagen, okay, was steckt dahinter? Welchen tieferen Sinn hat das Ganze? Aber bei einem Menschen, der das manifestiert, der das schon seit Monaten im Voraus plant, wo er wirklich diese Ideologie verfolgt, dass die Menschen Kakerlaken sind, die hier irgendwie Migrationshintergründe oder sonstiges haben, der sich irgendwie, bevor der Tat noch irgendwie Video von AfD, um sich irgendwie zu echauffieren oder sonstiges halt, da ist halt so die Schwierigkeit einfach für mich zu sagen, okay, da will ich hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Weil das wieso, weshalb, warum, finde ich, ist eigentlich offensichtlich. Das ist einfach ein böser Mensch. Punkt. Er ist einfach böse, er wusste, was er getan hat. Und wenn man halt von den Opfern oder von den Zeugen irgendwie hört, was sie da gesehen und erlebt haben, die haben gesagt, wir haben das Böse gesehen. Der Mann war nicht verwirrt, der Mann hatte keine Psychose, der Mann hatte keine irgendwelchen Erkrankungen, wo man sagen könnte, er war gestört, er war krank. Sondern es war jemanden, er wusste gezielt, was er gemacht hat. Er hat gezielt auf Menschen geschossen, er hat gezielt Menschen gefragt und das Gleiche auch mit NS-Zeit oder sonstiges halt. Da sind Sachen, ich finde, da sollte man nicht viel hinterfragen oder versuchen zu verstehen, was die Beweggründe dieser Menschen oder sonstiges halt ist. Weil die Beweggründe, die sind klar. Die Beweggründe, das ist einfach das Böse. Und das ist halt so der Grund, warum ich halt gestern da eingegrätscht bin und wo ich einfach gesagt habe, es geht einfach nicht. Und rein zufälligerweise schrieb mir parallel ein Mädchen dazu, die, sage ich mal, Hinterbliebene ist von so einer Tat. Die wollte unbedingt sich zu Wort melden und sie kam auch zu Wort. Und mit zitternder Stimme und wirklich, die musste sich wirklich zurückhalten mit ihren Tränen und Emotionen, um uns irgendwie zu erzählen, dass ihr Vater von rechtsradikalen Männern und Menschen umgebracht worden ist und dass ich ihre Interessen im Prinzip vertreten habe, in denen ich dazwischen gegrätscht bin und gesagt habe, jetzt mal stopp, weil für sie war das halt irgendwann zu viel. Und wenn man halt auf einer Bühne steht, wie jetzt beim Clubhouse mit 1700 Leuten da irgendwie so zu Wort zu kommen. Und wie gesagt, die Namen, die ich eben genannt habe, sind halt Menschen gewesen, die lassen sich halt auch sehr ungern das Wort nehmen. Und deswegen war es mir einfach wichtig, dass das Mädchen auch drankommt und uns ihre Geschichte erzählt. Und sie hat uns diese Geschichte so ausführlich erzählt und da waren wirklich 1700 Menschen, die einfach ruhig waren und dieses zitternde, verängstigte und voll mit emotionale Stimme zugehört haben. Und bei ihrer Geschichte, was ich erstaunlich fand, war, dass sie von uns von Anfang an direkt verlangt hatte, ich will kein Mitleid. Ich bin nicht hier, um irgendwelchen Mitleid oder sonstiges halt irgendwie zu erwarten oder zu bekommen. Ich will das nicht. Ich glaube, das habe ich auch im Krankenhaus auch schon mein Leben lang im Prinzip jetzt mit erleben dürfen, dass Menschen, die schwer erkrankt sind oder die Angehörigen oder sonstiges, dass das das Letzte ist, was diese Menschen wollen, nämlich Mitleid, das Gefühl, anders zu sein, weil die sind schon anders, ihre Situation ist schon anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater von Rechtsradikalen ermordet wird. Man muss das halt wirklich so sagen, dass mein Vater ermordet wird von Rechtsradikalen, ja. Insofern kann ich mich gar nicht versetzen. Ich kann nicht sagen, mein Beileid, ich fühle mit dir oder kann ich nicht. Ja, nur sie kann es. Und was sie fühlt, ist das, was man eigentlich auch hören sollte und das, was ich auch der Vorrednerin auch gerne mitgeben wollte. Und das war einfach so cool. Nicht falsch verstehen, wenn ich sage cool, aber ich fand das einfach schön, aus der Perspektive der Hinterbliebenen, der Angehörigen zu hören, wie sie selber sagen. Wie kann die Gesellschaft von mir verlangen, den Tätern zu umarmen? Wie kann die Gesellschaft von mir verlangen, zu sagen, ich soll die Straßenseite wechseln? Ich soll doch mein Dasein im Prinzip verändern. Wenn ich doch umgebracht werde oder wenn mein Vater umgebracht wird, meine Schwester, mein Bruder, mein Cousin oder sonstiges, was kann ich denn noch mehr machen? Weil wir waren uns alle einig in dieser Gruppe oder überwiegend, ja, bei 1700 Leute waren wir uns alle einig, dass wir Deutsche sind. Wir sind Deutsche. Mag sein, dass wir Wurzeln in Palästina, in Iran, in Kongo oder sonstiges halt haben, aber wir sind Deutsche. Wir sind dankbar, in Deutschland zu leben. Wir sind dankbar dafür, dass wir hier eine Stimme haben. Und wie kann man von uns verlangen, noch einen Schritt. Ich meine, welchen Schritt muss man denn noch mehr machen, als schon zu akzeptieren, dass man Deutsch ist? Ja, als zu akzeptieren, dass wir die deutsche Gesellschaft respektieren, das System respektieren und bereit sind, uns in das System zu integrieren. Und wenn wir das nicht schon haben, ja, wenn wir das nicht schon haben, ja, und das war halt so das Schwierige, auch was sie halt gesagt hatte und wo ich wirklich sagen muss, Sarah, wenn du das hier hörst, wirklich nochmal hier in meinem Podcast nochmal im privaten Backup an dich. Ja, ich will nicht sagen, mein Beileid oder sonstiges, weil du bist für mich eine starke Person, dass du dich wirklich auf eine Bühne stellst mit zahlreichen Menschen, die du absolut nicht kennst, die dir wirklich fremd sind und dass du da deine Geschichte auf jeden Fall so erzählt hast wie gestern, dafür auf jeden Fall Big Up. Und zu diesem ganzen Thema einfach, wie gesagt, ich finde es halt wahnsinnig schwierig. Meine Patienten, die ich in der Psychiatrie betreue, in der forensischen Psychiatrie betreue, wo ich einfach weiß, dass sie wirklich schwer erkrankt sind, dass sie wirklich an einer Psychose. Psychose ist etwas, das kann man sich nicht vorstellen, wie grausam das teilweise für die Menschen ist, wie grausam das für jemanden ist, in eine Psychose zu stecken und dann wieder im Prinzip aufzuwachen aus diesem Albtraum und festzustellen, du sitzt irgendwo in den Geschlossenen, weil du eine schwangere Frau umgebracht hast. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer das für diese Menschen sein muss. Ich will es auch gar nicht. Ja? Aber diese Menschen gleichzusetzen mit das Böse, was Menschen umbringt, ja, weil da kam auch nämlich, wie gesagt, der Gegenpart oder das Nebenstück von der Dame, die halt gesagt hat, mit der kosmischen Erziehung und sonstiges. Und der junge Mann sagte halt, nach dem Motto, ja, ich bin ja auch Türsteher und man muss über bestimmte Sachen hinwegsehen können. Ja, wenn einer kommt und sagt, ja, ich stech dich ab, du Wichser, ich fick dich, der Hurensohn, deine Mutter und hier und da, bin ich ja auch als Türsteher irgendwie dazu verpflichtet, cool zu bleiben, nicht auf jede Diskussion und sonstiges einzugehen halt. Wo ich gesagt habe, ja, aber gerade verwechselst du gerade Äpfel und Birnen. Ja, du als Türsteher, wenn einer zu dir Hurensohn sagt, dieses Wort Hurensohn oder fick dich, hat noch niemanden das Leben gekostet. Rassismus tötet bis jetzt in der Sekunde, wo ich rede, tötet es Menschen. Menschen sind verstorben und das kannst du doch nicht mit deinem Türsteherjob vergleichen. Da kannst du doch nicht hingehen und sagen, ja, ich schaffe es ja auch irgendwie darüber hinwegzuschauen. Also sollte man auch bei Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit oder sonstiges irgendwie darüber zu schauen. Ich habe gesagt, Jung, also sorry, ich glaube, wir leben in eine komplett Parallelwelten. Ich will nicht sagen Parallelgesellschaft, sondern Parallelwelten, weil das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen rassistische Beleidigungen, die wirklich Menschen verletzen und teilweise auch Menschen sogar umbringen oder zu Suizid oder sonstiges schon teilweise geführt haben, mit so locker einfach abwerten kann. Und das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, es reicht mir einfach, ja. Es reicht mir einfach, wie gesagt, ich akzeptiere jede Ansicht. Ich bin so total open-minded. Das bedeutet, mein Geist, mein Hörvermögen, Verständnis und sonstiges ist wirklich offen für jeden Menschen, für jeden Kritik. Ich bin auch gerne bereit, für Kritik anzunehmen und zu machen und zu tun. Ich höre auch jeden gerne zu. Ich lasse auch gerne Leute ausreden. Ich bin auch wirklich gerne in Debatten, politische, religiöse, sozialkritische und Debatten bin ich immer gerne zu haben, weil es bringt mich weiter. Aber wenn ich Aussagen höre, wie zum Beispiel das Verharmlosen von Tätern, die bewusst Menschen umbringen, da hört es für mich jegliches Verständnis zu. Wie gesagt, Gewaltverherrlichung, das ist ein anderes Thema, aber wenn es wirklich darum geht, dass Menschen verstorben sind, dass es Angehörige gibt, wie beispielsweise das Mädchen Sarah, die da halt ausführlich erzählt hat, aber was heißt ausführlich, die halt von ihrer Situation erzählt hat, da finde ich es sehr, sehr, sehr schwer und ich bin der Meinung, dass wir in der Gesellschaft einfach mal aufpassen sollte. Ich bin kein Mensch, der gerne jammert. Ich habe ein Riesenproblem mit der Bewegung Black Lives Matter. Sage ich jetzt offen und zu. Ich habe ein Riesenproblem mit dieser Bewegung, mit diesen Demonstrationen, die stattgefunden haben, mit dieses Rumjammern, mit diesen Bittstellerei. Da habe ich ein Riesenproblem damit, weil ich bin ein Macher. Bedeutet, wenn ich Veränderung haben will, schreie ich nicht raus, Black Lives Matter, sondern ich verändere etwas. Ich gehe hin und mache etwas, weil das System, wie ich immer sage, wird uns nichts schenken. Wir können von keinen Menschen verlangen, dass wir irgendwie eine Gesellschaft auf einmal umändern, dass wir irgendwie hier, was weiß ich was. Das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben. Und um das Thema nochmal von gestern aufzuschnappen, der Bruder Nimo sagte nämlich, lass uns doch einfach eine Partei gründen. Lass uns eine Partei gründen. In dieser Partei kommen alle, wir haben sogar Recherche, manche haben Recherche nebenbei parallel betrieben und hier und da, dass es mittlerweile 16 Millionen Menschen in Deutschland leben, die eine ausländische Background oder sonstiges haben. Und jetzt stellt euch vor, 16 Millionen, vielleicht würden nicht alle 16 wählen, ja, aber lasst es mal vielleicht von 16, 6 Millionen Menschen sein, ja, die irgendwie wahlberechtigt sind, die auch wirklich wählen gehen oder sonstiges. Und wo ich mir einfach dachte, so, oder wo Nimo gedacht hat, der hat nicht mal von 6 Millionen geredet, der hat von 150.000 Menschen geredet. Ja, wo ich mir aber gedacht habe, lass uns mal ein bisschen weiter spinnen, lass uns mal auf 6 Millionen hochgehen. Wir könnten doch damit was bewirken. Ja, und wie gesagt, es waren halt politische Berater, Leute vom Bundestag mit anwesend und da war halt auch eine Dame mit dabei, die für die SPD arbeitet und wo ich ihr die Frage gestellt habe. Ich habe gesagt, kurz eine Frage, ich meine, du bist jetzt nicht direkt an Bundestag, sonstiges halt irgendwie, das war halt eine, wie sagt man, politische Beraterin des Bundestags oder der Politiker und sonstiges halt und ich habe einfach die Frage gestellt. Ich habe gesagt, schauen Sie mal, in der Runde hier haben wir Menschen mit Nemo, der fast 2 Millionen Menschen als Follower auf Instagram haben. Wir haben hier in der Runde UFO369, der auch 2 Millionen. Dann haben wir Ali Boumaye, wir haben Manuelsen in der Runde, wir haben Tadeusz Koroma, wir haben Joker. Wir haben so viele Menschen hier, die wirklich eine große Community und eine Reichweite haben. Was ist, wenn sich diese Menschen zusammentun, die jetzt gerade hier im Clubhaus sind und die sich zusammentun und hingehen und eine Partei gründen, hätten wir denn eine Chance? Weil mit dieser Partei, die könnten unsere Meinung vertreten. Wir wollen gar nicht irgendwie vorweggehen und sagen, ja, wir führen jetzt die Partei hier an. Aber unter diesen 6 Millionen Menschen werden sicherlich auch Politikwissenschaftler sein, werden sicherlich auch Ökonomen und keine Ahnung was irgendwie dabei sein, die eher besser geeignet wären als jetzt ein Landry, ein Nemo oder Ali Boumaye oder Manuelsen. Ja? Hätten wir denn eine Chance im Bundestag, etwas zu verändern mit unserer Partei? Ja, einfach so eine ganz banale Frage. Und Respekt an die Dame, man hat wirklich gemerkt, sie ist eine Politikerin. Und um das auf gut Deutsch zu verkürzen, zu sagen, was ihre Antwort war nein. Ihre Antwort war nein. Sie hat das natürlich nicht so oft nein gesagt, sondern die hat das halt eher so verpackt von wegen, ja, aber es gibt doch schon die Hip-Hop-Partei, die Urban-Partei im Bundestag und die probieren da schon seit 2017 irgendwas zu bewirken, zu machen und zu tun und die haben halt auch nicht wirklich Erfolg und besser wäre es, wenn man sich halt die alteingesessenen Parteien wie die CDU, die SPD, die Grünen anschließt und von unten im Prinzip versucht, das System zu infiltrieren und etwas zu verändern. So. Das ist halt eine sehr politische Aussage, die eigentlich sagt, nein. So, das habe ich sie halt auch gefragt und alle haben mir halt zugestimmt. Ali Boumaye und Nemo und alle, die dabei waren, die haben mir natürlich zugestimmt, weil genauso haben sie das halt auch verstanden. Und genauso habe ich das auch verstanden. Und ich habe sie halt gefragt, aber im Grunde genommen heißt es doch für den Bundestag, für die Politik, dass unsere Stimmen ja eigentlich nicht zählt. Ja? Dass egal, ob wir 6 Millionen Menschen sind, wenn wir bei 6 Millionen Menschen in Deutschland nichts verändern können, ja? Weil man muss sich mal vorstellen, dass die über 70- oder 75-jährigen Männer, Frauen in Deutschland 1,5-mal mehr Stimmen haben als die unter 30-Jährigen. Ja? Bedeutet, selbst wenn wir 6 Millionen unter 30-Jährigen zur Wahl gehen und diese Partei, die Nemo vorgeschlagen hat, irgendwie gründen und machen und tun. Aber die 6 Millionen Menschen über 70, die die alteingesessene Parteien wählen, haben immer noch 1,5-mal mehr Stimmen als wir. Sie können uns immer noch muten, die können uns immer noch ruhig stellen im Prinzip. Und das war etwas, was mich im Prinzip auch irgendwo so, geschockt hatte. Diese Aussage, das hat mich wirklich geschockt, weil ich dachte mir eigentlich so, wie wollen wir dadurch etwas verändern? Wie können wir, weil die Idee dieser Partei, wie Nemo das halt erklärt hat, war, auch präventiv zu arbeiten. Bedeutet Menschen wie zum Beispiel dieser Mörder aus den Hanau, dass man nicht nur beobachtet und verfolgt, sondern dass man auch ins Handeln kommt. Dass man, die Rebecca, die war auch mit dabei, die halt gesagt hatte, Thema GEZ, Fernseh, bunter Gestalten und sonstiges, weil wir bezahlen Steuern für etwas, wo wir teilweise gar nicht repräsentiert werden in ARD, ZDF oder sonstiges. Und wenn wir repräsentiert werden, dann als schwarze Gangster und. Ich glaube, das Thema hatten wir auch nochmal, aber ich fand ihr an sich halt sehr, sehr gut, weil sie halt auch sagte, ich möchte gerne, wofür ich zahle, natürlich auch repräsentiert werden. Aber wenn ich dann stattdessen einen Thomas Gottschalk kriege, der irgendwie über Blackfacing sich da irgendwie lustig macht oder eine Janine Kunze oder sonstiges mit ihren blonde Frau, große Brüste, Lives Matter Geschichten oder sonstiges dahingesetzt bekommt und für meinem Geld so eine Scheiße labern kann, dann will ich doch lieber eine Partei haben, die GEZ beispielsweise fair verteilt, auch an und Sendungen, die vielleicht mit mehr Bunte oder sonstiges halt irgendwie mit sich bringt eher. Aber die Dame hat mich für meine Verständnis mir einfach die Hoffnung genommen, dass man mit der Politik Thema Rassismus bekämpfen kann. Weil nämlich, ich glaube nicht, dass es der CDU, CSU, dass es der SPD, die Grünen, Linken wirklich interessiert, was mit diesen Menschen im Prinzip passiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man geht hin, man stellt einen Rosenkranz dahin, Hanau, Gedenktag an den Juden und. Aber das Thema ist ja immer noch da. Es werden ja immer noch Menschen verfolgt, getötet, gemacht und getan aufgrund von Rassismus. Und das ist das, was ich einfach gestern nochmal so bestätigt bekommen habe, dass das System nicht für uns gemacht ist. Dass das System uns niemals etwas schenken wird. Und egal, wie sehr man sich bemüht, ich will niemanden jetzt irgendwie so zu den illegalen Weg oder sonstiges irgendwie dazu bringen. Was ich eigentlich sagen will, ist, wenn du der Meinung bist, du verdienst etwas Besseres, dann nimm es dir. Wenn du der Meinung bist, du verdienst mehr Geld, du verdienst mehr Aufmerksamkeit und das kriegst du in Deutschland nicht, dann schau dich um. Luxemburg, Österreich, Dänemark, Holland, Schweiz, Polen, Tschechien, egal wo auf diese europäischen Kontinent, hole dir das, was du verdienst. Weil in Deutschland, was ich mehr und mehr feststelle einfach, ist, dass das System es nicht zulässt. Weil wenn wir Leute haben, die im Bundestag sitzen, die teilweise in diesen Runden mitgemacht haben mit 1700 Leute, das ist, glaube ich, so eins der größten Gruppen, die es auf Clubhouse bisher gegeben hat, wo wirklich so sachlich und ohne Streit, ohne nichts wirklich diskutiert worden ist. Und wenn sich da so verschiedensten Menschen wiederfinden und alle eigentlich den gleichen Grundgedanken haben, institutioneller Rassismus, Rassismus an sich in Deutschland muss geändert werden. Und wir würden gerne die Politik mit ins Boot holen. Wir würden gerne die Menschen ins Boot holen, die wirklich was bewegen, sprich die CDU, CSU, SPD, Grünen, Linke und wie sie alle heißen. Aber wenn man als Antwort wieder kriegt, nee, ihr könnt es nicht schaffen, da habe ich halt ein Riesenproblem damit, weil ich sehe mich auch nicht bei der SPD, bei der CDU oder CSU, Grünen, noch weniger bei der AfD, weil sie einfach den Struggle, den viele Menschen in meiner Position haben, einfach nicht verstehen und nicht widerspiegeln. Mag vielleicht sein, dass sie in ihre Wahlkampagne, um ihre Stimmen und sonstiges halt zu kriegen, dass sie vielleicht hingehen und sagen, ja, wählt mich, ich mache so und so. Aber am Ende des Tages, wenn man sich halt guckt, wer alles Lobbyarbeit leistet, ob das jetzt unser Gesundheitsminister ist, ob das jetzt unser Landwirtschaftsministerin ist oder sonstiges. Jeder von denen. Ich habe einen Bericht jetzt vor kurzem gelesen, dass sich beispielsweise unsere Landwirtschaftsministerin, die Klöckner, dass sie sich bis heute noch mit keinem, sage ich mal, Vertreter der Bauern oder sonstiges halt irgendwie zusammengesetzt hat. Die hat sich eher so mit Unternehmen, Firmen und sonstiges, wo sie halt ihre Geldern kassieren, also sprich für ihre Lobbyarbeit eher zusammengesetzt, anstatt wirklich so mit den Betroffenen. Betroffenen sind die Kleinbauer, sind die kleinen Leute, die irgendwie mit ihrem Auto hier bei mir an der Straße vorbeifahren, um ihren Eier, Kartoffeln, Zwiebeln und sonstiges zu verkaufen. Mit solchen Menschen tut sich diese Frau nicht zusammen. Und das Gleiche geht auch im Thema Rassismus. Man stellt Expertenrunde, da tut man 2, 3 schwarze Menschen dahin, um zu sagen, ja, wir sind bunte Vielfalt, ja. Deutschland ist bunt. Lass uns mal bitte unsere 16 Bundesministern angucken, ja. Die 16 Bundesländer mit ihren Ministerpräsidenten. Lass uns mal bitte hingucken und soll mir bitte einer sagen, dass Deutschland bunt ist und dass diese Menschen, die da stehen, ich bin absoluter Fan von Manuela Schleswig und von Malu Dreyer, die Bundesministerpräsidentin aus hier Rheinland-Pfalz, wo ich lebe. Ich bin auch absoluter Fan auch von Kretschmer und sonstiges halt. Die ganzen Leute im Osten, man sollte meinen, im Sachsen und Sachsen-Anhalt und sonstiges gibt es nur AfD, aber da sind wunderbare Menschen, den Kretschmer oder sonstiges. Ich feiere seine Ansichten. Aber was ich mich halt frage, ist, können diese Menschen wirklich das nachempfinden, was beispielsweise die Sarah durchmacht, wenn sie über Thema Rassismus redet? Können diese Menschen wirklich nachempfinden, was ein Vater von der ermordeten Mercedes durchmacht, wenn man halt über Rassismus redet? Können diese Menschen nachempfinden, wie ich mich 20 Jahre lang in Deutschland fühle, immer noch fühle, was das Thema Rassismus angeht? Nein, können sie nicht. Also inwiefern können diese Menschen meine Meinung, mein Leid oder meine Veränderungswünsche im Bundestag vertreten oder in ihrem Parlament oder in ihrem Landrat oder sonstiges vertreten? Und deswegen war die Grundidee von Nimo gar nicht mal so verkehrt. Die war sehr gut eigentlich. Die ist sehr, sehr gut gewesen. Aber von den Politikern in Person halt zu hören, die dabei waren, Jungs, Mädels, könnt ihr vergessen. auf gut Deutsch gesagt, das wird so nicht klappen. Ihr müsst euch im Prinzip unterordnen. Es gibt ein System, das ist das, was ich die ganze Zeit sage, das System sagt, wenn du in der Politik was machen willst, ordne dich unter, gehe zu SPD, gehe zu CSU und arbeite dich von unten nach oben. Denn parallel zu diesen Parteien gibt es nichts. Gibt es nichts, ja? Und das ist etwas, wo ich echt gedacht habe, das ist krass. Und das ist wirklich krass. Und ich hab das schon lange erkannt schon. Ich wähle auch schon lange, wie gesagt, die großen Parteien nicht. Ich wähle, ich sage das hier offen, immer Volt. Ne? Volt ist so eine kleine Minderheitspartei, wo ich eher denke, die sind eher sehr eurozentrisch auch sehr gerichtet und die machen wirklich Politik für den kleinen Mann, sage ich immer gerne dazu. Und ich gehe gerne mit Volt mit, weil Volt ist wirklich so, wo ich sage, die sind wenigstens noch eher das Ding, wo ich sage, scheiß mal auf die Linken, scheiß mal auf die Grünen, weil das ist für mich ja auch, das ist meine persönliche Meinung. Das sind für mich auch Leute nur, die wollen die Stimmen haben, damit sie am Ende des Tages auch ihre politischen Agenda irgendwie verfolgen können. Sie führen ja auch ihre Lobbyarbeit oder sonstiges. Und sicherlich gibt es auch Menschen bei Volt, die das Gleiche haben, weil das ist einfach Politik, ja. Aber Volt ist für mich nur eine Alternative, weil es die Partei nicht gibt, die wir beispielsweise gestern gefördert haben im Clubhaus. Und zu hören, dass wir auch da keine Chancen haben werden, das ist so krass. Das finde ich in das Multisysteme Deutschland, wo wir mittlerweile leben, finde ich es so krass, dass wir immer noch nicht so angekommen sind oder angesehen werden, dass auch unsere Stimme zählen. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, dass wir diesen Kampf nicht aufgeben, weil diesen Kampf mittlerweile führen wir ja nicht mehr für uns. Die meisten, die auf der Bühne waren, die da geredet haben, waren Menschen, die teilweise selber schon Kinder haben, ja, und selber deren Kindern schon mittlerweile Rassismuserfahrungen machen müssen, dürfen. Ich habe das auch in meinen anderen Podcasts ja schon erzählt, dass meine Kinder in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, schon jetzt mit Rassismus und Anderssein und divers und sonstiges halt schon konfrontiert werden. Und deswegen darf man so einen Kampf einfach nicht aufgeben. Ich fand das sehr, sehr, sehr ernüchternd, die Antwort, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht aufgeben werde. Wie gesagt, es geht ja gar nicht mal um mich. Wenn ich keine Familie hätte, wenn ich meine Frau nicht hätte, wenn ich meine zwei Kids nicht hätte, ich würde da draußen auf gar keinen Fall hungern. Also ich glaube, viele Menschen, die meine Bücher gelesen haben, wissen, dass ich meine Mittel und Wege hätte, um da draußen zu überleben. Ja, das ist gar kein Problem. Ich würde mit Rassismus leben können. Ich habe es auch schon seit 20 Jahren gemacht. Du kommst mir blöd, ich breche dir die Nase. Du sagst was zu mir, ich breche dir die Beine. Ja, du willst was mit mir klären in das Haus, wir gehen da hin und ich breche dir die Zähne. Das ist gar kein Problem. Ich sag immer, du kriegst den Hund von der Straße, aber niemals die Straße aus dem Hund. Das ist mein Motto. Ja, aber heute bin ich Vater. Ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe einen Haushalt und ich habe einen Job. Ich habe mich dazu erklärt, deutsch zu sein. Ich besitze die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich besitze die deutsche Tugenden. Ich besitze alles das, was einen Deutschen im Prinzip ausmacht, bis jetzt auf die Hautfarbe und die Herkunft. Aber 2021 sollte es nicht der Rede wert sein, woher man kommt oder. Zumindest sollte das nicht die Definition des Deutschseins definieren. Deutschsein ist für mich heute multikulturell, ist für mich Diversität, ist für mich ein utopisches Weltbild, wie die Dame das auch gestern beschrieben hatte. Das ist, ich sage bewusst utopisch, weil es ist eine Welt, die ist so fern von dieser Welt, wo wir einfach leben. Und das merkt man einfach, wie die unterschiedlichen Ansichten einfach sind. Und mich damit abzugeben, dass ich daran nichts verändern kann, das geht nicht. Das kann und will ich nicht. Nicht für meine Kinder und nicht für deren Kinder. Und auch wenn die Aussage jetzt heißt oder hieß, dass wir mit unseren Politikgedanken, mit unseren Parteigedanken oder sonstiges nicht weiterkommen können oder werden, werde ich dieses Thema niemals aufgeben. Ja? Also vielleicht nicht in der Politik, aber im Thema Aufklärung betreiben. Die Schulen, die Einladungen, die ich kriege, irgendwie so in bestimmten Communities vorzusprechen oder in bestimmten Räumen oder sonstiges, werde ich nicht abschlagen und nicht müde werden, versuchen zu erklären, aufzuklären, damit es einfach meine Kinder und deren Kindeskinder leichter haben, damit sie nicht diesen Struggle, die ich 20 Jahre hatte, irgendwie hier weiterführen müssen. Weil, wie gesagt, am Ende des Tages sind wir Deutsch. Wir mögen vielleicht nicht so aussehen, wir mögen vielleicht nicht den gleichen Background haben wie jetzt Frank-Walter Steinmeier oder sonstiges halt. Aber am Ende des Tages zählt es doch das, was man jetzt gerade aktuell ist und wie man sich halt fühlt. Wenn ich mich als Deutscher bezeichne, wenn ich mich als Deutsche fühle, wenn ich auf Deutsch denke, auf Deutsch träume und mich auf Deutsch so artikulieren kann, dass 99% der Deutschen mich verstehen können und ich selber sage, ich bin Deutsch, ich besitze die Stadt. Was erwartet die Gesellschaft von mir? Weil bisher in meinen Podcasts habe ich immer gefragt, die Frage gestellt, was erwarten wir von der Gesellschaft? Was erwarten wir vom System? Aber seit gestern hat sich meine Meinung auch nicht geändert, nicht falsch verstehen. Aber einfach eine Gegenfrage, was erwartet das System von mir? Was erwartet die Gesellschaft von mir? Was soll ich denn noch machen? Was muss ich noch mehr machen, damit ich eine Stimme im Bundestag kriege? Damit ich anerkannt werde als vollwertiger Deutscher? Weil das bin ich ja schon. Ich meine, ich arbeite nicht mal in Deutschland. Ich beziehe kein Cent von Deutschland. Ich beziehe mein Geld aus Luxemburg. Ich lebe in Trier und gehe in Luxemburg arbeiten, verdiene meine 5.000 Euro netto, komme damit nach Hause und gebe meine 5.000 Euro netto in Deutschland aus. Ich gebe es in Deutschland aus. Das bedeutet, ich unterstütze sogar noch den deutschen Staat mit meinem Geld, was ich in Luxemburg verdiene, unterstütze ich den deutschen Staat, indem ich hier Miete zahle, indem ich hier einkaufen gehe, indem ich hier Berufsversicherung habe, indem ich hier Rechtsschutzversicherung, Autos hier und sonstiges hier in Deutschland besitze. Ich gebe es in Deutschland im Prinzip aus. Das bedeutet, ich trage meinen Beitrag dazu, um das Steuersystem noch zu bereichern. Was verlangt die Gesellschaft von mir? Was verlangt das System von mir? Was soll ich noch mehr machen, damit das Thema endlich beendet wird? Damit wir endlich über die nächsten Schritte reden können, damit wir endlich anfangen können, vernünftig mal über die Schulbildung, Schulsystem und wirklich Thema Chancengleichheit, wo ich gesagt habe, das ist ein Furz im Wind, dass wir wirklich mal die wichtigen Themen, die sozialkritischen Themen bereden können, damit wir wirklich darüber auch reden können, was sind die Fluchtursachen der tausende Flüchtlinge und Migranten, die in Deutschland leben, wo können wir da ansetzen? Ich finde, bevor wir so ein großes globale Themen und sonstiges, wie ich eben ernannt habe, irgendwie angreifen, müssen wir vielleicht erstmal kleine Brötchen backen. Müssen wir vielleicht erstmal auch die 16 Millionen Stimmen, die in Deutschland sind, mit Migrationshintergründen, vielleicht erstmal abholen. Denen vielleicht erstmal einen Platz geben und sagen, ey, herzlich willkommen. Nee, was heißt herzlich willkommen? Wir sind Deutsche. Meine Tochter ist hier geboren. Sie ist eine Deutsche. Wieso sollte man zu ihr sagen, herzlich willkommen? Sorry für den Ausdruck. Aber wo kommt sie denn her? Die erste ist in Brühl, in Köln, in Brühl bei Köln geboren. Die zweite ist in Trier geboren. Trier ist nachweislich, glaube ich, eins der ältesten oder wenn nicht sogar die älteste Stadt in Deutschland. Sie ist eine Trierer Mädchen. Sie ist ein Trierer Horny, wie man hier in Trier sagt. Sie ist 100% Trierin, die älteste Stadt in Deutschland. Wieso sollte man sagen, du bist hier herzlich willkommen? Wo ist sie herzlich willkommen? Sie ist hier geboren. Sie ist hier geboren. Das ist ihre Heimat. Das ist ihr Zuhause. Trier, sie ist im Mutterhaus in Trier, ist sie von dem leitenden Oberarzt, ist sie zur Welt gebracht worden. Von dem leitenden Oberarzt in Trier, Mutterkrankenhaus, ist sie zur Welt gekommen, ist sie zur Welt gebracht worden. Ja? Sie ist eine Deutsche. Wieso muss es noch ein Willkommenskomitee für sie geben? Warum denn? Sie ist doch hier. Aber sie hat keine Stimme. Sie hat keine Stimme. Nicht insofern, dass sie nicht reden kann oder dass sie nicht wahlberechtigt ist oder sonstiges. Ihre persönlichen Interessen sind meine persönlichen Interessen. Weil ich habe schon in meinem anderen Podcast einfach erzählt, dass das Thema Rassismus meine Kinder mittlerweile einholt. Aber sie hat keine Stimme. Die Politik interessiert sich nicht für ihre Stimme. Aber sie ist doch Deutschland. Sie ist doch hier geboren. Sie ist doch das Sinnbild der heutigen deutschen Kultur. Bunt. Wir sind bunt. Ja? Deutschland ist bunt. Deutschland ist viel mehr als nur dieses sogenannte weiße alten Männersystem, wie das halt immer so gerne gesagt wird. Deutschland ist mittlerweile bunt. Wir brauchen kein Willkommen. Wir sind nicht willkommen. Wir werden auch niemals willkommen sein, weil wir sind es. Wir sind schon hier. Wir sind schon Deutsche. Wir werden teilweise hier geboren. Mag vielleicht sein, dass ich erst dazu gekommen bin. Aber wie gesagt, ich definiere mich als Deutsche. Kongo sind meine Wurzeln, meine Heimat. Nicht falsch verstehen. Ich verleugne nicht meine Heimat. Ich bin da geboren und bin teilweise da groß geworden. Ich liebe den Kongo genauso sehr, wie ich auch Deutschland liebe. Genauso sehr, wie ich Afrika liebe oder Europa liebe. Weil beide Länder haben mir einfach vieles gegeben oder geben mir immer noch, wo ich einfach sagen kann, ich kann weder da noch hier irgendwie verleugnen. Ja? Nur, dass das halt klar ist. Aber meine Heimat ist Deutschland. Meine Töchter, meine Kinder sind hier geboren. Und ich finde das wahnsinnig schwierig zu hören, dass wir keine Stimme besitzen im Prinzip. Und das muss geändert werden. Und das muss geändert werden. Und ich will nicht nur reden, sondern ich würde gerne machen. Auch wie gesagt, wenn die Antwort gestern ernüchternd war zum Thema dieses Partei zu gründen und zu machen und zu tun. Aber ich habe einfach gemerkt, wie viele Menschen einfach dabei waren. Teilweise sehr, sehr, sehr wichtige Menschen in den Medien und sonstiges, wo wir uns einfach darüber unterhalten hatten. Und wo ich einfach gemerkt habe, du bist nicht alleine mit deinen Gedanken. Ja, das System werden wir vielleicht nicht verändern können. Zumindest nicht von heute auf morgen. Aber ein weiser Mann, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat gesagt, wenn du etwas nicht verändern kannst, dann werde Teil davon. Werde Teil davon und versuche es so zu verändern, wie es dir passt. Auch hier würde ich mich gerne zu 95% anschließen. Ich will Teil vom System werden. Ich will Teil der Veränderung werden. Aber nicht, wenn es heißt, dass ich mich unterordnen muss. Sprich, mich bei der SPD, CDU, CSU, Grünen, Linke oder so gar nicht mal die AfD untermischen muss, um irgendwie das System zu verändern, weil das werde ich nicht. Und das wird auch nicht klappen. Das wird auch nicht klappen. Lass uns mal bitte einfach den Bundestag angucken. Ich glaube, es gibt nur einen einzigen oder vielleicht paar wenige Menschen, die von der Sonne bevorzugt sind, die die gleiche Hautfarbe haben wie ich, ja, im Bundestag, die im Bundestag sitzen. Und die wirklich Fraktionsvorsitzende, die wirklich wichtigen Leute, die auch wirklich da was zu sagen haben, da befindet sich wenige Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einem Background, wie die ich beispielsweise besitze. Und in diesen Parteien kann ich einfach nicht eintreten, weil ich werde dann einer von tausend und meine Stimme wird untergehen. Ich bin bereit, mich das System anzupassen und ich bin bereit, mit dem System mitzugehen und es im Prinzip von innen zu verändern. Und da bin ich einfach der Meinung, wie Nimo auch gesagt hatte, eine eigene Partei zu gründen und zu machen und zu tun, um Veränderungen zu schaffen. Und dass wir das so nicht schaffen können, wie die SPD-Politikberaterin halt gesagt hat, vom Bundestag gesagt hatte gestern, ich kann mich damit nicht zufrieden geben. Und ich hoffe einfach, dass ich weiterhin nicht der Einzige bin, der solchen Gedanken hat, weil das Thema war sehr, sehr emotional, aber wir haben es trotzdem geschafft, respektvoll miteinander umzugehen. Wir haben es trotzdem geschafft, sachlich, faktisch und teilweise auch wirklich so emotional trotzdem, ja, so ein subjektives Empfinden, wie zum Beispiel die von der Sarah, das kann man nicht nachempfinden. Das sollte auch kein Mensch jemals nachempfinden können, weil das Thema muss endlich beendet werden. Und Menschen wie Sarah sind die Menschen, denen man mehr zuhören sollte als ein Horst Seehofer, als ein, selbst eine Angela Merkel, als die 16 Bundesländerministern, die da sitzen. Weil sie haben keine Ahnung, wie sich Menschen wie Sarah fühlen, wie sich Menschen, die gegen Rassismus ständig irgendwie wehren müssen und kämpfen und machen und tun. Und wir dürfen einfach nicht aufgeben. Ich glaube, dieser Kampf, den darf man nicht aufgeben. Ich bin gerne bereit zu sagen, hört auf zu jammern mit euren scheiß Black Lives Matter, mit euren oh, Chancengleichheit, ich verdiene nicht so viel und ich habe dies. Ja, na und, du verdienst nicht so viel. Ja, du wurdest rassistisch beleidigt. Ja, das System ist einfach so. Das System ist nicht für uns gemacht. Du kannst so viel jammern, wie du willst, mit deiner Black Lives Matter, mit deiner Chancengleichheit oder sonstiges. Es wird sich nichts verändern, wenn du nicht endlich die Beine in die Hand nimmst und endlich etwas machst. So, steh auf, geh und mach. Ich sage immer, machen ist wie wollen, nur viel krasser. Du willst etwas, dann mach. Dann mach, dann steh auf und mach. Ja? Und in diesem Sinne, peace out.